Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts China Calling Huanying. Nehmen Lai. Ja, ich bin, wie ihr wisst, in Malaysia und erlebe hier viele skurrile Dinge. Manche sind auch recht gewöhnlich, kommt immer darauf an, wie man das definiert. Letzte Woche war ich in Muar. Muar ist eine kleine Stadt in der Nähe von Kuala Lumpur. Mit dem Bus ist man dort in, ja, also wenn man gut durchkommt, 3 Stunden da. Macht tatsächlich Sinn, dort einen Bus zu nehmen. Ich bin schon lange nicht mehr Bus gefahren, also mit so einem, wie nennt man das denn, Coach-Bus. Aber in Malaysia ist es tatsächlich oft die beste Möglichkeit für solche Mittelstrecken. Ich habe überlegt, ob ich darüber mehr spreche. Muss sagen, Muar ist eigentlich eine super interessante Stadt. Ist nicht so bekannt, oder ich nehme an, es wird keiner kennen. Ich muss wahrscheinlich auch in die Beschreibung packen, damit man überhaupt weiß, wie man das schreibt. Viele kennen eher Malacca, eben auch durch die Straße, oder Melaka. Malaga ist dann woanders. Die Straße von Melaka, das ist noch näher an KL, an Kuala Lumpur dran. Und ist auch historisch bekannter. Aber bei Muar ist es eigentlich so, dass man sagt, dass es wahrscheinlich sogar eine noch längere Geschichte hat eigentlich als Melaka, aber ich kann nur sagen, es ist eine richtig gute, interessante Stadt mit sehr vielen interessanten Eindrücken. Aber für eine Podcast-Folge war es mir dann doch am Ende zu wenig. Aber ich habe ein paar ganz andere Sachen, die ich heute loswerden will, hier aus Malaysia, die ich beobachte. Und letzte Woche habe ich ja darüber gesprochen, wie China Malaysia als Markt nutzt, und habe das dann im Prinzip auch ein bisschen repliziert auf andere Märkte und gesagt, das ist eigentlich nur ein Beispiel. Heute drehe ich den Spieß mal buchstäblich um und spreche über China als Markt. Ich glaube, meine Wortspiele kommen ja nicht immer so an. Also entweder, weil sie einfach nicht gut sind oder weil man sie vielleicht nicht versteht, was ich manchmal denke. Letzte Woche habe ich gesagt, wir machen hier trotzdem eine runde Sache draus. Ich glaube, keiner hat gemerkt, dass ich damit den Mondkuchen gemeint habe. Das macht natürlich auch nur Sinn, wenn man die Sachen wirklich kennt. Also vielleicht muss ich meine Wortspiele erklären. Dann aber sind sie wahrscheinlich nicht besonders gut. Also mit dem Spieß könnt ihr mal überlegen. Ich fange mal mit der Episode heute ein bisschen anders an. Am Samstag rückte die Feuerwehr zu einem Einsatz in einem Einkaufszentrum aus. Dort habe es nach Gas gerochen. Eine Messung konnte jedoch keinen Gas nachweisen. Am frühen Abend wurden die Einsatzkräfte abermals in den Markt gerufen. Wieder sei Gasgeruch wahrnehmbar gewesen. Erst beim Durchsuchen eines asiatischen Supermarktes wurde klar, woher der seltsame Geruch kam. Verantwortlich für den Geruch waren südostasiatische Durianfrüchte, auch Stinkfrucht genannt. Die Lüftungsanlage des Einkaufszentrums haben vermutlich den Geruch im ganzen Gebäude verteilt. Das war aus der FAZ. Ging hier um den Einsatz in einem Einkaufszentrum in Wiesbaden. Aber ihr wisst, bin ich nicht in Wiesbaden, sondern ich bin in Kuala Lumpur und beobachte hier eine ganz interessante Entwicklung, die auch ein bisschen Rückschlüsse auf China zulässt. Und deshalb sprechen wir heute über diese Konstellation. Also erstmal ganz kurz, was ist Durian? Also es ist im Prinzip eine tropische Frucht mit einer sehr stacheligen Schale. Die hat einen sehr intensiven, süßlich, schwefeligen Geruch. Viele Leute finden sie eklig, gerade aus dem Westen. Ob ich sie esse, erfahrt ihr am Ende der Episode. Und es ist sogar so, dass die ganz oft verboten ist, irgendwo mit reinzunehmen. Also öffentliche Verkehrsmittel darfst du im Prinzip gar nicht mitführen. Auch in Hotels, da stehen oft Schilder. Und es ist schon ein, sagen wir mal, sehr intensives Objekt, was den Geruch angeht. Vom Fruchtfleisch her, ja, da scheiden sich jetzt die Geister. Manche sagen, es ist sehr cremig, buttrig, süß. Andere sagen, es ist einfach nur bitter und eklig. Wie gesagt, ich gebe meine Meinung am Ende ab. Aber Fakt ist, diese Frucht ist in Asien unglaublich beliebt. Sie wächst nur in tropischem Klima und die wichtigsten Produzenten sind Thailand, Malaysia, Vietnam und Indonesien. Gehe ich leider mal darauf ein, wie sich das genau darstellt. Malaysia hier ist deshalb besonders, weil sie vor allem die Premium-Sorten anbauen. Also ein bisschen weniger Massenmarkt, sondern, ja, wenn ihr es schon mal gehört habt, Musang King, Blackthorn, die haben auch super interessante Namen, oft auch chinesisch, wenn man sich dann das übersetzt, heißt dann irgendwas sowas wie eben roter Krebs oder was weiß der nicht, die mit dem Aussehen dann gar nicht so viel zu tun haben. Aber sie sehen sehr unterschiedlich aus und es gibt auch zig Varianten, natürlich auch Züchtungen und viele, um sie einfach besser haltbar zu machen und so weiter. So, Durian ist im Vergleich zu vielen anderen Früchten keine Straßenfrucht, die man jetzt überall einfach mal so bekommt. Ja, wie gesagt, es ist eher so ein bisschen schon ein Luxusprodukt, auch die günstigeren Varianten. Und interessant ist, dass daraus eine riesige Industrie entstanden ist. Und deshalb mache ich das heute auch, weil ich das in Malaysia beobachtet habe. Ich war das erste Mal länger wirklich in Malaysia, 2022. und kenne daher die Stadt schon ganz gut und habe da viele Vergleiche und habe plötzlich gesehen, schon beim letzten Mal dieses Jahr, im April, dass plötzlich über riesige Durian-Shops aus dem Boden sprießen. Und es gibt's wirklich nur bei Durian. Also du wirst nicht irgendwo, ich sag mal, normalerweise irgendwie einen Drachenfrucht oder einen Mango-Shop einfach so haben, ja. Sondern es ist schon speziell auf diese Frucht. Und das hat seinen Grund. Denn es ist eine Industrie, die um ungefähr 10% pro Jahr momentan wächst. Prognosen gehen davon aus, dass der Markt bis 2030 auf 30 Milliarden US-Dollar steigen wird. China ist mit Abstand der wichtigste Abnehmer. Allein letztes Jahr importierte China rund 1,5 Millionen Tonnen Durian mit einem Wert von bereits 7 Milliarden US-Dollar. Jetzt erstmal die Frage, ich habe es gerade gesagt, und das ist ganz wichtig, um mit dem Rest auch zu verstehen, warum ist die Frucht so teuer? Also eine Durian kostet, so ich mal sagen, also wenn ihr sie günstig jetzt irgendwo kriegt, ne, so vielleicht mal 5, 6 Euro. Ja, ich rede jetzt nicht von irgendeinem Dorf, schon in Kuala Lumpur, wenn ihr die jetzt, wenn ihr wisst, wo ihr sie kauft, kostet so eine Durian schnell bei 5, 6 Euro. Eine andere tropische Frucht, wie eine Guava, eine Mango, Drachenfrucht, bekommt ihr für 1 Euro. Ja, also ein sechsfacher Preis. Es hat verschiedene Gründe. Also meine ist so, dass ein Durianbaum erst nach 5 bis 10 Jahren zum ersten Mal Früchte trägt. Mit anderen Worten, man muss ja schon relativ viel Kapital binden. Dann hat man eben nur 1 bis 2 Mal Ernte pro Jahr, wie bei vielen Früchten hier, aber die Erntezeit ist relativ kurz und ist sehr arbeitsintensiv, sehr kompliziert. Dann sind die Bäume sehr witterungsempfindlich, habe ich mir sagen lassen, dass sie auch im Prinzip relativ schnell mal einen Ernteausfall riskieren können mit Durianbäumen, weil eben ja starke Regenfälle oder Dürre das beeinträchtigen. Dann ist die Ernte selbst relativ hart. Ne? Diese Stachelfrüchte, das ist schon ein bisschen schwieriger. Die müssen mit Hand gepflückt werden. Und das ist einfach von der Logistik her schon ein bisschen schwieriger. Also wie gesagt, eine Mango, die einfach dann reif vom Baum fällt, mehr oder weniger. Und auch danach ist es so, die sind sehr empfindlich. Die haben eine kurze Haltbarkeit. Man muss das relativ schnell verbrauchen. Kühlung, Logistik, Transport. Dann ist es eben auch so, dass die nicht überall angebaut werden. Das heißt, ich habe auch wieder Exportkosten, habe hohe Qualitätsstandards. Und der nächste oder letzte Grund ist, dass es auch einfach Branding ist. Also, dass man sozusagen sagt, es ist einfach eine ganz besondere Frucht. Das heißt, man zahlt eben auch für den Namen mit. Ja, das kennen wir ja eigentlich nicht vom Obst, sondern eben eher von Modeartikel, Elektronik, und hier ist wirklich so, sagen wir mal, Durian per se, kann man sagen, okay, ist erstmal ein Smartphone, aber ich zahle eben für ein Apple viel, viel mehr, auch wenn es vielleicht gar nicht so viel mehr kann als mein Xiaomi oder was auch immer. Aber hier sind eben auch nochmal andere Marktmechanismen. Warum ist Malaysia jetzt gerade so interessant oder warum hat sich das jetzt hier alles so entwickelt? Also, ein ganz wichtiger Moment kam 2019, denn dort durften erstmals gefrorene Durians von Malaysia nach China exportiert werden. Früher durfte China gar keine Durians importieren. 2003, glaube ich, genau, hat Thailand erstmals das machen dürfen. Hintergrund war einfach, dass China Angst hatte vor Pflanzenschädlingen und das nicht erlaubt hat. Thailand hat eine Genehmigung bekommen, was ja auch interessant ist. Also, dass es ein Land in Asien sozusagen war. Und wie gesagt, Malaysia ist in andere Länder noch zugekommen. Malaysia 2019 mit gefrorenen Durians und seit 2023 auch frische Früchte. So, das ist natürlich ein Game Changer, denn man muss die relativ schnell konsumieren und Malaysia ist natürlich auch interessant. China und Malaysia haben auch sehr gute Beziehungen, Verbindungen, ist relativ nah dran, gerade in den Süden von China. Und Malaysia hat sich relativ schnell eben eher so ein bisschen auf die Premium-Marken konzentriert, also so ein bisschen auch als Herkunftssiegel, dass man sagt, okay, Malaysia ist schon top und hat das natürlich auch clever vermarktet. Sie haben ja den Vorteil, dass hier viele Leute sind, die ja auch Chinesisch sprechen, chinesische Verwandte, Vorfahren haben, also auch eine hohe Affinität, die auch das vermarkten können. Und die haben eben auch verstanden, dass man das Ganze auch über Direktvermarktung, über Livestreams, über Douyin und so weiter machen muss. Das heißt, die haben das Marketing in China auch vorangetrieben und haben dann halt vor allem auch das verstanden, Investoren dafür zu begeistern, Großhändler. und haben sich dann das Ganze relativ groß aufgebaut. Zwischen 2018 und 2025 wurden dann bereits 115.000 Tonnen nach China exportiert. Und hier will man auch nochmal deutlich zulegen. Der Markt ist natürlich aber hart umkämpft. Ich habe es gerade gesagt, Thailand ganz vorne und tatsächlich Thailand und Vietnam dominieren das Ding komplett. Das ist jetzt schon mal wichtig. Thailand macht knapp 60% vom Markt aus, Vietnam 40%. Ich weiß, dass die Philippinen jetzt noch mit reinkommen. Ja. Malaysia, im Prinzip relativ klein. Und Malaysia, relativ klein, wie ich gesagt habe, will eben auf Premium gehen. Und man muss auch dazu sagen, Malaysia hat eben auch noch andere Agrarprodukte, wo sie sehr, sehr stark sind, mit denen sie viel Geld verdienen. Länder wie Thailand und Vietnam haben halt in erster Linie Reis. So. Und dann haben sie eben diese Früchte und du kannst damit eben viel mehr Geld verdienen. Das ist jetzt auch wichtig. Es hat ja einen Grund auch, warum so viele auf so einen Wagen aufspringen und sagen wie, naja, aber nur weil es teuer ist, heißt es ja nicht, dass ich automatisch mehr verdiene. Richtig. Tatsächlich ist es so, dass du verdammt aufpassen musst, weil ich habe ja gesagt, die Risiken sind sehr, sehr hoch. Du musst relativ viel Kapital investieren und wenn es dumm läuft, stehst du am Ende mit sehr wenig da, mit sehr dünnen Margen. Aber es ist eben so, und das sehen wir nicht nur bei Durian, wenn du ein Produkt hast, was teuer ist bei Lebensmitteln, dann kannst du auch höhere Margen erzielen. Wir sehen das, dass viele Bauern irgendwann gesagt haben, wisst ihr was, ich baue jetzt Kaffee an, ich baue jetzt keine irgendwie Früchte oder Tee mehr an, ich gehe jetzt auf Kaffee, kann ich mehr Geld verdienen. Oder bei Nüssen. Ganz viele sind irgendwann auf die Macadamia-Nüsse umgeschwenkt, weil sie gesagt haben, ja, das sind ja die teuersten, da kann ich am meisten Geld verdienen. Und das ist auch so, wenn es gut läuft, ja, kann ich tatsächlich auch damit am meisten Marge machen, weil das dort eben ein bisschen andere Prinzipien sind. Weil es ist nicht so automatisch hoher Preis, heißt ja nicht, dass ich eine hohe Rendite erziele. Ja. Aber gerade bei solchen Agrarprodukten ist das so. Man muss das Ganze aber einordnen. In Malaysia macht die ganze Agrarindustrie oder der Agrarsektor 7% vom Bruttoinlandsprodukt aus. Den größten Anteil nimmt Palmöl ein. Ich habe gerade heute, das ist kein Witz, zufällig, aber es hatte eigentlich mit dem Podcast nichts zu tun, einen Vortrag über Palmöl gehört von dem Thomas Brandt. Super interessant. Also Thomas Brandt sowieso, mit dem habe ich schon ein Interview gemacht. Es wird bald noch eins geben, sehr wahrscheinlich. Wir sind in der Vorbereitung. Es wird aber dann nicht über Agrarprodukte gehen. Oder zumindest werden die nicht im Fokus stehen. Und ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Aktuelle Zahl ist, Palmöl macht 2,3% vom Bruttoinlandsprodukt aus. Bei Durians gibt es keine Zahl, aber es wird definitiv unter 1% liegen. Ja, also die sind relativ irrelevant als Gesamtheit. Aber es ist eben so, dass ja Malaysia hier trotzdem sagt, das ist für uns lukrativ. Hier auch versuchen, sozusagen in die andere Richtung zu gehen, nach China. China selbst versucht natürlich, die Abhängigkeit ein bisschen zu reduzieren. Die bauen teilweise auf Hainan an. Das ist ja die Südseeinsel. Aber auch da kann ich eine kleine lustige Anekdote liefern. Ich war ja auf Hainan dieses Jahr. Dort gab es Durian, die waren aber alle aus Thailand. Also das ist einfach für die Chinesen, glaube ich, nicht so lukrativ, weil man kann es eigentlich nur dort anbauen. Und ich glaube, da machen die anderen Dinge mehr Geld und holt sich die dann billig aus Thailand oder eben andere Qualitäten aus anderen Ländern. Und ich glaube, da wird sich China nicht ganz groß einmischen. Ja, also, das ist super interessant, ein Riesengeschäft. Und vor allem, ich habe ja gesagt, Wachstumsmarkt. Man will natürlich auch in andere Regionen ran. Das wird aber nicht so ganz einfach. Also, natürlich Nahe Osten ist immer ein Punkt. Europa und Amerika theoretisch. Man muss dazu sagen, dass die Durian ja auch nicht einfach nur immer als Frucht gegessen wird. Sie ist unfassbar beliebt als, sagen wir mal, Dessert-Kombi, Speiseeis, irgendwelche Puddings, in Kuchen, in Gebäck vor allem. Ja. Und dafür eignet sie sich eben auch verdammt gut. Ja. Aber natürlich ist kein Markt so groß und es ist schon was sehr Spezielles. Und ich habe mich auch wirklich damit beschäftigt, selbst nochmal gefragt. Natürlich, da gebe ich auch zu, habe ich ganz offen die künstliche Intelligenz auch bemüht und habe gesagt, warum eigentlich ist A trotzdem diese Frucht so beliebt und warum ausgerechnet in China? Und die Antwort ist tatsächlich nicht so trivial. Also es ist letztendlich so, dass die Beliebtheit, wie ich schon gesagt habe, weit über den Geschmack hinausgeht. Es ist in gewisser Hinsicht ein kulturelles Phänomen. Es wurde mir auch damals, ich habe ja zum ersten Mal Kontakt mit Durian Singapore gehabt, wo es ja auch ganz streng ist. Und da wurde mir auch gleich gesagt, ja, ey, du bist kein Asiate, du wirst Durian nicht schätzen. Das ist etwas sehr Asiatisches. In China ist es natürlich auch so, dass zum einen Statusdenken dabei ist. Die Durian ist ein Prestigesymbol. Sie gilt wirklich als der König der Früchte. Sie wird wirklich schon teilweise fast ein bisschen verehrt. Und sie gilt ja auch als sehr gesund. Ist eine sozusagen wärmende Frucht, ja, die auch teilweise Anwendung findet in der traditionellen chinesischen Medizin. Ja. Also sozusagen Energie oder im Chinesischen will man sagen Qi spendet, die Durchblutung fördert, die Nieren stützt, Müdigkeit unterbindet. Ausnahmsweise geht es hier, glaube ich, mal nicht um Potenzsteigerung. Das ist ja meistens so in China. Wenn du irgendwas hast, immer, ja, es wird dir als Mann vor allem helfen. Das ist hier weniger, sondern es geht wirklich eher so ein bisschen um die Gesamtbefindlichkeit. So, also ich habe im Prinzip gesundheitliche Aspekte und einfach dieses Statusdenken. Ja, also das ist so eine Kombination. Und dann ist es eben auch so, dass sich das nicht alle so leisten können. Ja, es ist, wie gesagt, eine relativ teure Frucht. Und China hat aber die Kaufkraft. Und natürlich hat sich das natürlich auch so ein bisschen hochgeschaukelt in den letzten Jahren nochmal. Und genau das ist das, was ich jetzt in Kuala Lumpur sehe. Man muss dazu sagen, die Früchte werden ja nicht in Kuala Lumpur angebaut, sondern irgendwo auf hier der Halbinsel oder in Penang, wo ich damals war. Das ist so mit das Zentrum des Anbaus. Und hier sieht man aber die Auswüchse. Das sind riesige Durian-Shops, also sehr kitschig gemacht. Irgendwie natürlich lustig manchmal. Und man muss sich vorstellen, diese Shops sind nicht billig. Also da, die sind in absoluten Toplagen. Die sind gegenüber von den Petronas Towers, ja, an der Topkreuzung von Kuala Lumpur. Also das ist weder billig von der Miete, noch ist es irgendwie günstig von der Vermarktung. Und wer geht dorthin? Da sind fast nur Chinesen. Weil die Lokalen, egal ob Chinesen oder Malaien, das essen ja hier alle sozusagen Gruppen, die gehen nicht dorthin, ja, und kaufen die sich für 20 Euro. Die kaufen sich, wie gesagt, für 5 oder 6 Euro. So wie ich auch. Jetzt habe ich schon ein bisschen was verraten. Aber diese Shops, dass da so viele von gibt, dass die so überall ja entstehen, zeigt schon, dass hier wirklich richtig Geld zu holen ist, dass man das vermarktet hat und gerade auch ja die jüngeren urbanen Chinesen, die hinkommen, die hier natürlich auch das dann genießen wollen, für die ist es immer noch, ich sag mal, zumindest nicht teurer als in China. Ja. Und das ist so ein bisschen das. Also es ist eine Mischung aus Statusdenken und Gesundheit und natürlich auch der Möglichkeit, sich das überhaupt so leisten zu können. So, und jetzt abschließend, esse ich Durian. Also im Prinzip ist es so, ich bin eindeutig Camp Gemüse. Ich esse relativ wenig Obst, aber massig Gemüse. Und ich esse wahrscheinlich so ein, zweimal in der Woche irgendwie Obst. Eigentlich sogar lieber in Deutschland ein paar Beeren. Hier in Asien esse ich aber keine Beeren, weil, ja, macht keinen Sinn ökologisch. Die kommen aus Australien, sind teuer und schmecken nicht. Wenn, dann esse ich ja schon eher tropische Früchte wie Papaya, Mango. Aber eine Durian ist einfach was ganz Besonderes, da sie auch relativ teuer ist. Wenn man sich da nichts draus macht, macht es überhaupt keinen Sinn. Aber tatsächlich schmeckt sie mir. Es ist eine der wenigen Früchte, wo ich sogar sage, ja, hat was ganz Besonderes. Und dann gönne ich mir das auch ab und zu mal. Aber sehr, sehr selten. Wahrscheinlich zeigt sich da auch, dass ich schon länger in Asien bin, weil es gibt schon ein paar dieser Essen, aber die meisten sind keine Touristen. Also es gibt wenig Leute, die hinkommen und aus Europa, die gerne Durian essen. Die sind meistens ziemlich angeekelt. Aber ich muss sagen, wenn ich es esse, dann, wie gesagt, ist es recht lecker. Ich hatte ein, zwei, die mal nicht so gut waren, wo du auch so ein bisschen das Gefühl hast, okay, da kommt tatsächlich so ein bisschen der besondere Geschmack auf der falschen Seite durch, der hat dann so ein bisschen schon nach Zwiebel fast geschmeckt, wo ich dachte, okay, nicht Sinn und Zweck. Vielleicht hat auch nur einer das Messer nicht richtig sauber gewaschen, mit dem er das geschnitten hat, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ist etwas, was ich mir nur ab und zu gönne. Und das finde ich eigentlich auch richtig, weil es ist irgendwie dann schon sowas Besonderes, dass ich das nicht jetzt hier jeden Tag essen würde, nur weil es hier vergleichsweise billig ist. Ja, also leisten kann man sich das hier. Das ist nicht, das ist das Thema, wenn man weiß, wo man sie kauft. Und das weiß ich, sehe das genug. Bin viel unterwegs und heute mal ein bisschen anderer Einblick, jetzt nicht unbedingt kulinarisch nur, sondern einfach mal zeigen, dass halt China auch so interessant ist für viele Länder und auch hier wieder, ich habe jetzt Durian heute als hartes Beispiel genommen, ja, aber wir sehen hier, dass natürlich auch, wir können jetzt weitergehen, Tourismus Und letztendlich auch, dass sich westliche Firmen daran Beispiel nehmen, es geht weiterhin Premium in China. Ja, also auch da ist es ja so, dass man sagen könnte, ja, die Chinesen können es nicht mehr leisten, die essen jetzt halt nur noch Bananen, ja. Nee, so ist es eben nicht, sondern die geben schon noch das Geld dafür aus und gerade die Asiaten verstehen das auch und sehen China natürlich auch als Markt. Ja, es ist nicht nur China, das sich breit macht, sondern China ist für die Asiaten auch ein interessanter Markt. Und natürlich auch nach wie vor für die Europäer. Aber du musst es eben verstehen, du musst es gut vermarkten, du musst wirklich auch rangehen an die Trends, was den Chinesen wichtig ist. Und wenn du mehrere Trends erwischst, wie zum Beispiel Prestige, Statusdenken in Kombination mit Gesundheit, dann kannst du nach wie vor mit China sehr, sehr viel Geld verdienen, eben auch auf der unternehmerischen Seite, nicht nur wie bei meinem Hauptgeschäft sozusagen den Investitionen, sondern man kann eben auch unternehmerisch nach wie vor in China sehr erfolgreich sein. Das war's. Ich hoffe, es war ein interessantes Thema. Mal wieder ein bisschen was anderes. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Xia Hui Jian.